Ja, guten Morgen miteinander. Freue mich, euch zu sehen. Wir sind gerade in einer Predigtserie Vorfreude. Thomas hat es schon erwähnt. Wir haben verschiedenste Predigten aus dem Alten Testament, wo wir dann werden schauen, was hat das denn auch mit Jesus zu tun. Und heute heisst es Predigt der neue König. Und in der Predigtvorbereitung habe ich mir so etliche Gedanken gemacht und mir ist dann plötzlich ein Film in den Sinn gekommen, wo ich mit meiner Frau mal geschaut habe. Ich weiß nicht, ob der irgendjemand kennt. Der englische Titel heißt Catch Me If You Can. Auf Deutsch heißt das so etwas wie Fang mich, wenn du kannst. Und mich hat der Film absolut begeistert, weil es eine echte, eine wahre Begebenheit ist. Und am Schluss kommt raus, warum wir die Schecks haben, die wir heutzutage haben. Und zwar ist da ein junger Mann, eigentlich letztendlich noch völlig unreif, völlig unfertig, und der fängt plötzlich an, in verschiedensten Berufen so zu tun, wie wenn er die Ausbildung hätte, wie wenn er eine Universität besucht hätte und alles. Und das Interessante ist, viele glauben ihm. Viele glauben ihm sogar in dem Moment, wo er eine Pilotenuniform anlegt und mit in ein Flugzeug hineinsteigt. Also man denkt eigentlich gar nicht möglich, aber der hat es immer wieder geschafft, auch als Arzt tätig zu sein, als ich weiß gar nicht mehr, was noch alles vorgekommen ist, aber auf jeden Fall hat er immer wieder verschiedenste Berufe gehabt und hat null Ausbildung, null Vorahnung, aber er hat es immer geschafft, dass die Leute ihm das abgenommen haben. Er hat ihnen etwas vorgemacht. Heute in dieser Geschichte, die wir anschauen wollen, da geht es auch um Äußeres und um Inneres. Es geht letztendlich um unser Herz. Und zwar will ich euch mit reinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem 1. Samuel-Buch. Vielen von euch wird die Geschichte sehr bekannt und vertraut sein. Kurz eine Vorgeschichte: Das Volk Israel hat ja eigentlich Gott gehabt, wo sie führt, aber sie haben ringsum bei diesen Völkern gemerkt, die haben alle einen König. Alle, zu dem sie können aufschauen. So einen starken, mächtigen. Wir haben nur einen, den man nicht sieht. Gott. Wir möchten gerne einen König haben für unser Volk. Und Gott hat eigentlich recht Mühe gehabt mit ihnen. Er hat ihnen versucht zu zeigen, dass sie das nicht brauchen, dass sie ja ihn haben. Und sie haben eben aber wirklich an so einen prunkvollen Herrscher denkt. Einen, der begeistert, der mitreißt. Und es ist ja manchmal so, dass Menschen wie so einen Schauspieler haben wollen. Oft auch in der Demokratie, das ist ja echt spannend, sogar in der Demokratie will man manchmal nicht einfach so einen demütigen Mann haben, sondern einen, der oben eine ganz große Figur abgibt. Einen, der etwas darstellt. So eine fehlerfreie Könnerfigur. Und so hat sich das Volk Israel auch nach dem gesehnt. Gott ist eigentlich dagegen, hat es aber dann dem Wunsch vom Volk Israel nachgegeben. Wir wissen aus der Geschichte, es ist nicht wirklich zu ihrem Besten gewesen, dass sie den Schritt gemacht haben, aber sie sind so gedrängt und haben es bekommen. Und dann hat Israel als erster König den König Saul gehabt. Der König Saul, der hat sich dann wiederholt gegen Gottes Anweisungen widersetzt. Und es ist klar gewesen, er wird nicht König bleiben können. Ein anderer soll als König gesalbt werden, also designiert sie als Nachfolger vom König Saul. Der Samuel hat in dieser Geschichte eine zentrale Rolle. Er ist ein alter Prophet da schon. Und er wird von Gott geschickt auf Bethlehem, zu der Familie vom Isai und er sagt ihm, du der nächste König, den ich dir zeige, du ihn salben. Es ist spannend, auch der Samuel bei uns ist ja eigentlich so eine bekannte, große Figur. In dem Moment ist er brutal schwach und sagt, ich habe Schiss. Ich habe Schiss. Was ist, wenn sich das umspricht und wenn der König Saul davon erfährt, er wird mich umbringen lassen? Wenn der hört, dass ich den neuen König salbe. Und dann hat Gott ihm eigentlich eine gute Idee gegeben. Gang mit dem Tier, geh auf Bethlehem, sag, dass du zu einem Opferfest kommst. Er hat ihm im Prinzip wie eine Ausrede angelegt. Und er geht dann auf Bethlehem zur Familie vom Isai und sagt, ich will das Opferfest mit euch feiern. Ja, und dann sind da die Söhne zusammen vom Isai mit dem Samuel. Und der Samuel, er weiß, einer ist es, aber er weiß noch nicht, welcher. Welcher ist es denn? Die ganze Geschichte hat mich an ein Buch erinnert. Kennt vielleicht auch die ein oder andere. Das Buch heißt Der kleine Prinz. Und der Autor von dem Buch, der erinnert sich an ein Bild, wo ein Kind gemalt hat. Das Bild sehen wir jetzt einmal. Das Bild, wo ein Kind gemalt hat und er hat das Erwachsene an und hat gesagt, habt ihr eigentlich vor dem Bild keine Angst? Und die Erwachsenen haben das Bild angeschaut und gesagt, warum sollen wir vor einem Hut Angst haben? Ich höre schon die einen, die kennen das Buch, die wissen, was dahinter steckt. Denn wir schauen, was das Kind wirklich gemalt hat. Es ist eigentlich ein Elefant, wo von einer großen Riesenschlange verschluckt worden ist. Oben bei dem Hut sieht man rechts das Auge. Das ist eigentlich eine Schlange, eine große Boa, und die hat der Elefant. Und natürlich sieht man den Elefant oben nicht. Man sieht ja nicht durch die Haut von der Schlange durch. Manchmal sehen wir Sachen mit unseren Augen nicht. Oder werden abgelenkt durch unsere Augen und sehen nicht wirklich dahinter. Der Samuel, wo er da zu Bethlehem war, der hat die jungen Männer gesehen und der Isai, der Vater, hat 7 Söhne bei dem Fest dabei gehabt. Und jetzt brauche ich mal kurz den Thomas. Ich habe ihn gefragt, ob er mir hilft. Fällt mir schwer, das selber zu heben. Er hat 7 Söhne gehabt. Einer besser wie der andere, einer schöner wie der. Und der Samuel, der ist ja zum Opferfest dort angekommen. Und er sieht dann gerade so der Älteste, der Eliab. Und er denkt, wow! Das ist er! Der hat ein gutes Aussehen. Der ist gross und stark. Der macht Eindruck. Gross, gebaut und stark. Das ist er. Und er hat eigentlich schon ansetzen, ihn zum nächsten König zu salben. Und Gott hat ihn gestoppt und gesagt, stopp, Samuel. Schau nicht aufs Angesehen und auf seinen höheren Wuchs. Gott sagt also, lass dich nicht beeindrucken von ihm. Er ist es nicht. Der Samuel hat das nicht können fassen. Für ihn wäre das der Optimale gewesen. Wow, also das Volk wird begeistert sein. So ein König. Aber Gott hat dann gesagt im Vers 9, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er vor Augen hat. Der Herr aber sieht ins Herz. Genau das ist der Vers, wo der Luther so übersetzt hat. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und dann sieht er den zweiten Sohn. Darfst du wieder abschneiden, dass ich da nicht immer im Licht bin. Er sieht den zweiten Sohn. Das ist der Abinadab gsi. Vielleicht hat er gedacht, wow, der ist klug. Der ist weise. Das wäre doch einer. So einer brüchtet mir. Und Gott hat auch gesagt bei ihm, nein, stopp, der ist es nicht. Und er geht einem nach dem anderen durch, der dritte, der Schamma. Vielleicht ist der wunderschön gsi, aber Gott hat gesagt, nein, der ist es nicht. 7 Söhne hat er dabei gehabt bei dem Opferfest. Wenn ich die Geschichte dem Kind erzählt habe und gefragt habe, welcher ist es denn? Fromme Kinder kennen die Geschichte ja. Die haben immer gesagt, der Letzte, der ist es. Und er sagt, nein, der ist es nicht gewesen. Und jetzt wird es schon schwierig. Welcher ist es denn? Es ist letztendlich keiner von ihnen gewesen. Und der Samuel ist da gestanden und hat gedacht, das darf nicht wahr sein. Was blamier ich mich jetzt? Gott, was fällt dir eigentlich ein? Du schickst mich da auf Bethlehem zum Isai, zu seinen Söhnen. Ich soll der nächste König. Ich blamier mich bis zum geht nicht mehr. Bis er auf die Idee gekommen ist, zu fragen, du Isai, sind das jetzt wirklich alle gewesen? Sind das alle deine Söhne gewesen? Und es ist schon spannend, dass einem Vater dann einfällt, oh nein. Bei so viel könnte man vielleicht den Überblick verlieren, gell? Oh nein, es gibt noch einen. Aber den müssen wir zuerst holen. Den müssen wir suchen. Der ist auf dem Feld bei den Schafen. Das ist unser Jüngster, der Kleinste. Ein ganz ein Kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Der Kleine. Und er hat den geholt. Und der Samuel hat plötzlich gewusst, der ist es. Und Gott hat zu ihm gesagt, schau nicht, was vor deinen Augen ist, was du denkst, boah, das ist es. Sondern ich habe etwas anderes vor. Der, der so unscheinbar ist. Und wahrscheinlich ist es so, dass der David einfach auch noch nicht wirklich in dem Alter war, wo er bei Opferfest hätte dürfen dabei sein. Darum hat man gedacht, ja gut, der Kleine, der kann man da auf dem Feld lassen, am Schaffen lassen. Und er hat darum da gefällt. Andere Ausleger behaupten, der Vater hätte nicht ganz gewusst, ob es wirklich seiner ist. Da steht in der Bibel nichts. Er hat sich ja dann auch gerade erinnert, mal, wir haben einen, aber er hat nicht daran gedacht, dass das vielleicht könnte sein. Weil der in seinen Augen noch nicht viel Wert hatte, der ist noch nicht mündig gewesen. Sondern kleiner. Danke vielmals dir fürs Zeigen. Heute feiern wir den ersten Advent. Advent heisst ja Ankunft. Predigt heisst der neue König. Und wir warten auch auf den neuen König. Die Ankunft, die verheißen war, ist von dem König, von der Könige. Und das Interessante denn, das Volk Israel hat ja wieder eine Vorstellung gehabt, wie der müsste sein. Sie haben auf den Befreier gewartet, wo das Volk Israel von den Römern befreit. Ein König, der kommt in einem Königspalast auf die Welt, oder? In England erleben sie das, glaube ich, im Moment allbot. Da kommt doch niemand auf den Gedanken, in einem Stall zu suchen nach dem nächsten König. Aber er kommt nicht als König in einem Palast auf die Welt. Und das merken dann auch ein paar Männer, die auf Israel gereist sind, weil sie Sterne in einer bestimmten Konstellation gesehen haben, die ihnen gezeigt haben, jetzt passiert etwas Einmaliges in der Geschichte. Der König der Juden, rund auf die Welt? Sind es anhand der Sterne erkannt und sind auf Israel gereist? Natürlich, wo sind sie als erstes her? Zum Königspalast. Und haben gefragt, wir haben gehört, ein neuer König wird geboren, ein König von den Juden. Der König war recht überrascht. Nein, da ist niemand auf die Welt gekommen. Er hat schon ein bisschen Angst bekommen, aber niemand wäre doch auf die Idee gekommen, dass der zu Bethlehem in einem Stall auf die Welt kommt. Vielleicht merkt ihr bei dieser ganzen Geschichte auch, die ich euch da gerade erzählt habe vom David, wie wir ganz oft auf Äußerlichkeiten so einen Wert legen. Oder uns ganz schnell ablenken lassen von unseren Augen oder was bei uns Menschen, wo wir denken, das ist es. Wow! Gott hat sich der David erwählt. Derjenige, wo noch vorig war. Er hat keinen anderen Sohn mehr gehabt. Das war der Letzte. Der Rest, wo man denkt, der hat im Moment doch sowieso nicht viel Wert. Der ist zu jung, um als Opferfest zu kommen. Der ist noch nicht kultfähig gewesen. Der Rest nimmt Gott und leiht seinen Segen drauf. Und er leiht seinen Geist drin hinein. Was uns manchmal so vorkommt, vielleicht als Rest, wie so ein Rest, wo wir nur noch Bruchstück von unserer Hoffnung haben, Bruchstück vom Glauben, von der Liebe, an gutem Willen, das nimmt Gott und er macht etwas Grosses und Ganzes draus. Wenn er seinen Segen drauf legt und seinen Geist drin hineingibt. Und darum dürfen wir auch alles, was wir denken, bei uns so äußerlich, boah, was habe ich schon zu bieten? Dürfen wir getrost Gott überlassen. Und ich bin mir sicher, dass Gott immer wieder auch Menschen berufen will. Nicht auf die Art wie beim David, dass jemand kommt und dich vielleicht mit Öl salbt. Aber Gott will umgehen, auch heute im Gottesdienst, und Menschenherzen ansprechen und berufen. Und er sucht nicht dein Aussehen oder deine Leistung. Eben das, was bei uns, wo man manchmal denkt, vor Augen, wow, der ist etwas. Das sucht Gott nicht. Weil er kann es selber. Er sucht nicht das, was du vorzuweisen hast. Er schaut aufs Herz, haben wir gelesen. In dieser Bibelstelle. Was ist denn das Besondere am Herz von David gewesen? Wenn wir in die Geschichte von David hineinschauen, es wird auch später gesagt, er ist der Mann nach Gottes Herz. Eigentlich hätte er oft auch ein zerbrochenes Herz gehabt. Er war etwa dir einsam gewesen. Vielleicht auch in dem Moment, da, wo er gewusst hat, auf der Schaf. Weil vielleicht hat er gewusst, alle Brüder sind bei dem Opferfest und ich, Kleine, ich darf noch nicht dabei sein. Er hat sich von Anfang an ganz fest auf Gott ausgerichtet. Und Gott kann nur mit Menschen wirken, die nicht ein stolzes Herz haben. Ein Mensch, der auf sich selber baut, der kann Gott nicht brauchen. Der auf sich selber baut. Aber einer, der nicht auf sich selber baut und der nicht auf sich selber vertraut, mit unteiltem Herz hat er Gott dienen. Er wollte Gott zur Verfügung stehen. Aber er hat dann auch gewusst, das kommt dann später vor in seinem Leben, dass das Dichten und Trachten so. Der Wunsch von unserem Herz, das Trachten von unserem menschlichen Herz von Jugend auf böse ist. Und Satan hat es auch beim David immer wieder versucht und zum Teil eben auch geschafft, ihn von Gott wegzubringen, aus dieser Gemeinschaft rauszureisen. Aber der David hat immer wieder zurückgefunden. Und er hat Gott gesagt, dir will ich hören, Herr. Und wenn wir vom Herz redet, dann meint Herz nicht einfach nur irgendwelche Gefühle zu haben. Herz in der Bibel ist viel mehr. Herz bei den Juden, das ist eigentlich der Sitz vom Willen, von den Gefühlen, vom Intellekt, vom Verstand. Der David hat ganz oft von seinem Herz geredet. Und das Herz ist der Ort, wo letztendlich auch ein Mensch sich für oder gegen Gott entscheiden kann. Wo die Entschlüsse in deinem Leben gefällt werden. Bei uns sagen wir, das passiert im Kopf. Die Juden sagen, das passiert im Herz. Da hast du deinen Wille, deine Entscheidung, wo die da getroffen werden. Der David war ja Hirt gsi, dort auf dem Feld. Er war auch Musiker gsi. Wir lesen, dass er mindestens Harfe gespielt hat. Er war mit dieser Harfe sogar therapeutisch unterwegs gsi. Nur als junger Mann, als Bub, erfahrt der König Saul, wo er recht zornig geworden ist oft und ausgeflippt ist, dass es einen gibt, wo auf der Harfe, ja im Prinzip therapeutisch, kann andere beruhigen und zur Besinnung wiederbringen. Und er hat er geschickt, den David zu holen, dass er ihm spielt am Hof. Der David war auch ein Dichter. Er hatte so viele Begabungen in seinem Leben. Aber der David hat immer gar nicht von seinem Können reden wollen. Der David war von Gott mit einem offenen Herz. Er war nie ein Mensch, der irgendeine Show abzieht. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit seiner Harfe auch zum König Saul recht zitternd reingegangen ist. Und denkt, boah, was soll ich da jetzt? Er hat nie etwas auf sich gezählt und gesagt, boah, ich komme, ich mache alles gut. Ich bin der Hero. Er war mit dem Herz offen gegen Gott und er hätte sonst vor das Volk können anstehen später und können zugeben, dass auch sein Herz böse ist. Und schau, das Spannende auch als Leiter, auch als Pastor ist, sich einzugestehen und zu merken, eigentlich zu allem, was ein Mensch fähig ist, liegt auch in meinem Herz ein kleiner Samen. Letztendlich wäre auch ich zu allem fähig, wenn der Samen aufgeht und ich ihn wachsen lasse. Aber der Geist Gottes wird in meinem Herz verändern. Er wird einziehen. Da, wo unheilvolle Entscheidungen ich in meinem Leben gefällt habe, er wird drin hineinkommen. Gott wird mein Herz. Bei uns, wenn wir so etwas sehen, wir sehen ja wirklich nur das, was vor Augen ist. Ich weiss nicht, ob jemand mit dem Segelboot jemand hier unterwegs ist. Beim Segelboot ist es ja auch so, wenn das auf dem Wasser fährt. Wir sehen nur den oberen Teil, aber das ist ja gar nicht alles von dem Boot. Unter dem Wasser geht es weiter. Was ist bei dir so an der Wasseroberfläche, wo man sieht? Sodass es sichtbar ist. Vielleicht etwas, das Eindruck macht. Der David, der am Schluss vom Samuel nach dem Auftrag, der König zu salben, ausgelesen worden ist, hat Samuel gestaunt, als der junge Bub gekommen ist. Denn es wird uns berichtet, dass er ein sehr gut aussehender junger Mann war. Braun, brönt mit schönen Augen, durchaus so, man würde sagen, ein Smarty, ein Traumboy. Und schaut, so etwas ist ja nicht einfach per se schlecht oder negativ. Wenn wir uns verlieben, dann schaut man auch zuerst mal mit den Augen. Dann verliebt man sich zuerst. Kann mir niemand sagen, die erste Liebe hat mit dem ganz tiefsten Inneren und mit dem tiefen Charakter und all. Es ist zuerst mal etwas anders gewesen. Und das ist toll. Das Aussehen, wie jemand sich gibt, der Witz, den jemand hat, so sportlich, wie jemand ist. Allerdings ist das sehr relativ und subjektiv. Die eine, die Frau, die einen jungen Mann sieht, denkt, wow, das ist einer. Und die nächste, die ihn sieht, denkt, ja, ist eigentlich nichts Besonderes. Spricht mich nicht an. Und wir wissen ja, wer nicht weiter oder tiefer schaut als das, was äußerlich sichtbar ist, für den kann es dann später ein böses Erwachen geben. Aber tiefer schauen, das klingt uns Menschen bestenfalls unvollkommen. Und ich glaube, eine gewisse Lebenserfahrung hilft bei dem auch. Aber ins Herz des anderen Menschen können wir nicht schauen. Andere sind für mich in dieser Hinsicht wie so ein Segelboot. Ich sehe, was oben dran ist. Wie es aussieht. Aber nicht wirklich, was dahinter steckt. Aber Gott sieht auch, was unter der Wasseroberfläche ist. Beim Segelboot ist das ein ganz wichtiger Teil von der Konstruktion. Der Kiel. Alles kommt darauf an, dass der Kiel tief genug ist. Dass er schwer genug ist. Und ist er das nicht und kommt ein stärkerer Wind, dann leitet sich das Segelboot relativ schnell, wird umgelenkt, kentert. Bei manchem hat sich im Sturm das Boot schon umgelegt. Und dann ist für alle sichtbar worden, dass da nur ein ganz kleiner Kiel unten drunter war. Und dann kann es zu peinlichen Momenten kommen. Manchmal hört man dann so den Satz, außen super, aber nichts dahinter. Bei dieser Karikatur ist das außen so nur als Bild. Da denkt man, wenn man davor würde stehen, wow, so ein Gewalt. Aber es ist alles nur Show. Was dahinter ist. Wenn man dahinter schauen könnte, dann sieht man, ist eigentlich alles nicht ganz so beeindruckend. Gott schaut aufs Herz, haben wir gelesen. Er sieht, wie du wirklich bist. Er schaut sofort hinter das Äußere. Und er weiß, warum du dich äußerlich so gibst, wie du dich gibst. Aber er sieht direkt in dein Herz und er sieht, was sich dort bewegt. Dass für Gott unser Herz durchsichtig ist und völlig offen da liegt, das könnte letztendlich auch unangenehm sein. Denn es ist auch in meinem Herz nicht alles gut. Und jetzt weiss ich nicht, ob der Christoph in einer von den letzten Predigten, hat die Predigt leider nicht gehört, ob er den Satz schon mal erwähnt hat, den wir bei der letzten Pastorenkonferenz gelernt haben. Der ist mir so eingefahren und ich muss sagen, ja, das ist es. Da hat es geheißen, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Wenn ich in mein Herz hineinschaue, dann sehe ich, dass jeder Same von jeder Sünde auch vorhanden könnte sein. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber, und jetzt geht der Satz weiter, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und unser Herz ist umkämpft. Da in der Geschichte von David, der sagt Gott, es kommt auf dein Herz an. David wird später der Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Aber er ist doch alles andere als vollkommen gewesen. Beides ist auch in seinem Herz da, Gutes und Böses. Es ist ein Kampf. Wie ist der David umgegangen mit seinem umkämpften Herz? Und wenn wir in der Geschichte lesen, dann sehen wir, dass er Gottes Gebot in einigen Bereichen übertreten hat. Er konnte lügen. Er konnte die Ehe brechen. Er konnte jemanden ermorden lassen. Und wie lesen wir es dann in Jeremia 17,9 im Alten Testament? Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Oder im Neuen Testament, in Matthäus 15, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber der David hat Gott trotzdem geliebt. Er ist bereit, auch nach seinem Ehebruch, nach dem Mord, von einem Prophet sich den Kopf waschen zu lassen und wirklich umzukehren. Und Gott sieht die Eigenschaft in seinem Herz. Einsicht und Bereitschaft zur rückhaltslosen Selbsterkenntnis. Die Bereitschaft, seine Schuld einzugestehen, könnt ihr im Psalm 51 zum Beispiel nachlesen. Und da lässt sich der David von Gott Diagnose stellen und er stellt fest, er hat einen schwachen Kiel. Und er lässt sich den reparieren und stärken. Nach außen hin ist er immer der starke, erfolgreiche König gewesen. Aber eigentlich im Herzen Ehebrecher und Mörder. Aber der David hat dann mit seinem Schauspiel aufgehört. Auch unser Herz ist umkämpft. Gott schaut auf unser Herz und er will, dass in uns der Wunsch kommt, ihm das auch anzulegen und Jesus ähnlicher zu werden. Ein letzter Punkt noch, Gott will in deinem Herz wohnen. Im 1. Samuel 16, da wo, bei dieser Geschichte, heißt es am Schluss von dieser Geschichte, heißt ab dem Vers 12, so ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Gott hat das gesagt, nicht weil er so schön war, nicht weil er so wunderbare Augen hatte, sondern weil er das Herz geschaut hat. Das ist er. Salb ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Der David wird also mit Öl gesalbt, das Zeichen im Alten Testament, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Der Geist, der ist dann auf ihm geblieben. Und das ist zur alttestamentlicher Zeit eigentlich eine Ausnahme gewesen. Wie sie normalerweise der Heilige Geist immer nur punktuell bekommen haben für eine spezielle Aufgabe. Und seit Jesus seit der neue König da ist, hat er den Heiligen Geist da gelassen und geschickt, wo allen Menschen zugänglich ist. Und Gott selbst wird in unseren Herzen wohnen. In deinem Herz wohnen. Und das, obwohl das Herz vom Mensch umkämpft ist und trügerisch, bösartig kann sein, wie wir gelesen haben. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Es hat mich erinnert an eine Stelle im Hesekiel 36, 25 bis 27, wo es heißt: Mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Gottesdienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das heißt, er selber schaut eigentlich dafür. Er wird euch mit seinem Geist völlig erfüllen. Und schaut, es ist so, dass wenn man Jesus in sein Leben aufgenommen hat, wenn man Christ wird, wenn man sagt, ich öffne dir mein Leben, komm du rein, dann hast du den Heiligen Geist. Er steht zu deiner Verfügung. Die Frage ist, wie sehr lasse ich mich auch füllen? Bin ich offen dafür? Ich würde keinem einzigen Christ den Heiligen Geist absprechen, aber es ist in unserer Verantwortung, uns auch auszustrecken und zu sagen, fülle mich wieder ganz neu. Ich bin ein offenes Gefäß für dich, fülle mein Herz. Komm rein, nimm alles in Beschlag. Und Jesus fängt die neue Zeit für uns an. Bei Jesus fängt die neue Zeit für uns an. Er gibt sein Leben für uns hin, damit unsere Schuld kann vergeben werden. Schau, das ist so spannend. Der neue König, der so auf die Welt gekommen ist, wo niemand denkt, dass das ein König könnte sein. Er, der dann gestorben ist für unsere Schuld, am Kreuz, und der Vater hat es anerkannt, hat ihn auferstehen lassen, hat uns den Heiligen Geist geschickt. In ihm können wir gefüllt sein und dürfen bereinigt sein von allem Dreck, von allem Mist, was auch in meinem Herz seinen Ursprung kann haben. Ich darf ihm all das anlegen. Ob der Samen schon aufgegangen ist, ob schon irgendetwas rausgekommen ist und gewuchert hat oder noch nicht. Ich darf ihm mein Herz anlegen. Und jetzt ist auch Vergebung möglich. Und die Beziehung zu Gott ist möglich wie nie zuvor. Und wie sie näher nicht könnte sein. Ich will den Satz zum Schluss nochmal sagen. In mir bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Denn er ist für all der Seich gestorben. Er ist auferstanden. Bei ihm kann ich Freiheit überkommen, wenn sein Geist in mir Platz überkommt. Wenn der Heilige Geist in meinem Herz wohnt, dann gibt es eine ganz eine große Freiheit in mein Leben hinein. Amen. Und jetzt kann es eigentlich nicht besser sein, wie in dem Moment eigentlich Abendmahl dürfen zu feiern. Beim Abendmahl, wo wir uns daran erinnern dürfen, dass Jesus gekommen ist, genau für das, dass er gestorben ist, für die Sünde der ganzen Welt, aber auch für mich persönlich. Für all das, was in meinem Herz ist und rauskommt. Und ich darf das dankbar annehmen. Und jeder von euch ist eingeladen, bei dem Abendmahl teilzunehmen, wenn wir den Weg mit Jesus gehen wollen, wenn du das Geschenk, das er gibt, wenn du das annimmst für dich. Ich bitte das Lobpreisteam und Techniker vorzukommen. Ich will an dieser Stelle schon mal eine Bibelstelle vorlesen. Kommt ihr schon mal zu mir führen? Die Bibelstelle, wo es heißt, in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für dich gegeben ist. Für dich. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Und nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wer also das nicht in dem Bewusstsein macht, was Jesus für uns da tut, wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Und ich lade euch ein, wenn ihr gern euch wettet daran erinnern, euch wettet erfreuen, wenn ihr das dürft aufnehmen in eurem Leben. Und es geht nicht darum, dass du perfekt bist. Das müssen wir Gott sei Dank nicht sein. Er ist perfekt. Aber er hat alles gut gemacht, was in meinem Herz auch nicht gut ist. Was schon ein böser Samen auch herum sein kann. Ihr seid dann alle herzlich eingeladen. Wir werden zuerst als Helfer das Abendmahl einnehmen. Und vielleicht kannst du in dem Moment einfach auch vor Gott sein, noch etwas bereinigen, etwas ansprechen bei ihm. Oder ihm einfach auch Danke sagen, dass du dich daran darfst jetzt erinnern, was er für dich ganz persönlich tut.